Und herzlich willkommen zu einer neuen mellisteriösen Lost Place Podcast Folge. Mein Name ist Mel und ja, alle drei Wochen, immer samstags, gibt es eine neue mellisteriöse Lost Place Podcast Folge. Und jetzt haben wir Herbst. Keine Sorge, ich fange nicht wieder an zu brabbeln die ganze Zeit, wie toll ich den Herbst und wie toll ich Halloween finde, so wie in der letzten Folge. Aber was passt denn geiler zu einem schönen Herbstwetter? So musst du dir vorstellen, ne? Gehst du spazieren, Sonne, goldene Blätter, schön, bisschen Regen, bisschen kalt, Hund, toll. Aber was passt denn da besser, als sich danach schön auf die Couch zu legen? Kerzen an, ein gutes Buch. Okay, ich lese jetzt nicht so gerne Bücher, aber da gibt es natürlich eine geile Alternative zu. Eine saftige Podcast-Folge mit passenden Themen, denn Oktober, Halloween. Ja, hier ist sie. Pünktlich, im Oktober, die Halloween-Special-Folge. Und falls ihr nicht so einen ästhetischen Kamin zu Hause habt, den ihr euch jetzt anmachen könnt, ist eigentlich voll geil, ne? Ich sehe das immer so auf Insta oder auf TikTok, irgendwelche Videos vom Herbst, wie die Leute da schön in ihrem muckligen, wunderschönen, dekorierten Wohnzimmer hocken und dann so Kaminfeuer ist an. Ja, falls ihr das nicht habt, weil ich habe auch keinen Kamin, nehmt euch die Fernbedienung, geht auf YouTube und gebt einfach mal so Feuer ein. Ja, und dann macht ihr einfach so ein Feuer ein, dimmt ein bisschen das Licht und lauscht der heutigen Folge. Ich muss euch auf jeden Fall sagen, das hier ist die letzte Podcast-Folge zu Orten, die ich bereits besucht habe. Dann sind sie aufgebraucht, wir sind hier fertig, ich muss wieder auf Tour. Bedeutet, dass ich noch vor der nächsten Folge den Ort erst besuchen muss, über den ich sprechen werde. Und das wird interessant, denn gerade im Herbst ist das so geil, Lost Places zu besuchen. Ich mag das Wetter auch total. Ja, wenn es nicht gerade zu kalt ist, aber eigentlich ist es nicht zu kalt, nicht zu warm. Man kann sich ein schönes Jäckchen drüber schmeißen. Und auch gerade so im Oktober, der Gruselfaktor ist da auch ziemlich hoch, gerade wenn man Orte besucht, über denen irgendwas Paranormales erzählt wird. Aber ihr wisst ja, Mel geht stets den Fakten auf den Grund. So gut es geht, versuche ich das. Und heute geht es um genau so einen Ort. Einen sogenannten angeblichen Spukort, welcher in der Urbexer-Szene ebenfalls sehr, sehr, sehr bekannt ist. Und zwar könnt ihr das ja schon anhand der Folgenbeschreibung bzw. den Titel der Folge erkennen. Es geht um Villa Moore. Und dazu muss ich euch sagen, dass ich diese Folge eigentlich als allererste Folge aufnehmen wollte für diesen Podcast hier. Hab mich dann aber damals doch für Haus Fühling entschieden, weil es zu Haus Fühling tatsächlich viel mehr Fakten gibt. Es gibt nämlich auch Orte, wo sehr, sehr viel drüber erzählt wird, aber kaum bis gar keine belegbaren Fakten vorhanden sind, beziehungsweise die sehr, sehr schwer zu finden sind. Ja, klingt erstmal, ne, so alles so interessant, dies, das und warum sprichst du jetzt doch über Villa Moore? Ja, werden wir alles in der Folge erfahren. Was ist das für ein Haus? Was ist da passiert? Was sind die Fakten dahinter? Was sind die Spukgeschichten? Aber bevor ich jetzt anfange, über die Folge zu quatschen, beziehungsweise über Villa Moore, starten wir jetzt erst mit einer Geschichte von Oma, beziehungsweise von einer lieben Zuhörerin. Denn was passt besser zu Halloween als eine Geschichte von Oma, beziehungsweise von Nathalie, die auch etwas Paranormales beinhaltet. Bevor ich hier jetzt aber ins Intro starte mit dieser gruseligen Musik zu der Geschichte von Oma, beziehungsweise in diesem Fall zu der Geschichte von Nathalie, muss ich euch sagen, dass sie mir vorher noch was geschrieben hat. Und zwar hat sie geschrieben, ja, ich muss euch aber sagen, dass ich eigentlich nicht an sowas glaube. Allerdings musste ich selbst die Erfahrung machen, dass Dinge passieren, die man sich einfach nicht erklären kann. Das vorab. Und jetzt bitte gruselige Musik anfügen und wir starten mit ihrer Geschichte, die ich euch einfach mal vorlese. Die ganze Sache ist jetzt schon gut 18 Jahre her und bis heute habe ich mit kaum jemandem darüber gesprochen, da mir die meisten sowieso nicht glauben. Meine Eltern hatten damals ein Mehrfamilienhaus in Geisenheim in Rheingau, wo ich aufgewachsen bin, in dem wir auch selbst gewohnt haben. In diesem Mehrfamilienhaus gab es auch unten im Erdgeschoss zwei Einzelzimmer-Apartments. Diese Apartments waren regelmäßig an Studenten vermietet. Zuletzt hatte in dem einen Apartment ein Mitarbeiter von der Volksbank direkt um die Ecke gewohnt. Eines Tages klingelte es bei uns an der Wohnung. Ich war damals 14 Jahre alt. Es standen zwei Kolleginnen des Herrn von der Bank vor der Tür und machten sich Sorgen um ihren Kollegen, da sie wohl seit 2 Tagen ihn nicht erreichen konnten. Sie fragten, ob wir als Vermieter einen Zweitschlüssel von der Wohnung hätten. Hatten wir grundsätzlich auch. Allerdings waren meine Eltern gerade auf Geschäftsreise und hatten den Schlüsselbund aus Versehen mitgenommen. Ich bin damals runtergegangen und habe festgestellt, dass das Fenster zwar offen war, doch nur das Rollo nach unten gelassen war. Also das Fenster war auf und das Rollo unten. Also habe ich das Rollo ein Stück hochgeschoben und bin durchs Fenster geschlüpft. Da lag er, mit 3 Flaschen Wodka und einigen leeren Tablettenblistern um sich herum, mitten im Zimmer auf dem Boden. Ich schaute damals nicht so genau hin. Ich sah allerdings, dass seine Haut gelb verfärbt war und die auch offen war. Traute mich aber nicht zu schauen, ob er noch am Leben war. Ich wollte nur wieder raus. Ich machte die Tür auf, rannte raus und wir riefen direkt den Krankenwagen. Nach dem Krankenwagen, Bestatter und Kripo. Ein Fremdverschulden musste natürlich ausgeschlossen werden. Als alle weg waren, musste ich erstmal klarkommen. Der Vorfall war schon ziemlich schlimm, allerdings beschäftigte ich mich nicht weiter so intensiv damit, um es auch einfach zu vergessen. 2 Jahre später bot mir meine Eltern an, in eines der Apartments einzuziehen. Ich fand die Idee mega. Ich wäre dann nach wie vor bei meinen Eltern im Haus, hatte aber meine eigenen 4 Wände für mich. Ja, und wie es der Zufall will und es so wollte, war zu dieser Zeit nur das Apartment frei, in dem der Mann gestorben war. Da ich es aber kaum abwarten konnte, alleine zu wohnen, wollte ich nicht noch 6 Monate warten, bis das andere Apartment frei wird. Ich dachte auch ehrlich gesagt nicht mehr daran. Das Ganze war ja auch schon 2 Jahre her. Circa 4 bis 6 Monate, nachdem ich ausgezogen war, lag ich nachts auf meiner Couch und schlief. Und egal, was jetzt jemand dazu sagt, ich weiß, was ich gespürt habe. Ich weiß, welches Gefühl es in mir ausgelöst hat. Und ich weiß, dass es kein Traum war. Ich wachte inmitten der Nacht ruckartig auf und spürte den Atem von jemandem in meinen Nacken. Es fühlte sich so an, als würde direkt hinter mir jemand liegen und mir in den Nacken atmen. Ich stand total unter Schock. Mir gefror das Blut in den Adern. In diesem Moment dachte ich, ja, es wäre jemand eingebrochen. Und unter absoluter Angst und mit dem Gefühl, mich gleich heftig wehren zu müssen und um mich hauen zu können, drehte ich mich langsam um. Doch da war nichts. Ich lag in meinem kleinen Zimmer alleine auf der Couch, im Dunkeln. Ich kam darauf absolut nicht klar. Ich hatte deutlich 3 Atemzüge gespürt. Nur da war einfach nichts. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und furchtbare Angst. Ich schnappte meine Decke und ein Kissen und rannte hoch in die Wohnung meiner Eltern und legte mich in mein altes Kinderzimmer. Nach diesem Vorfall wollte und konnte ich nicht mehr in diesem Apartment wohnen. Ich traute mich damals nicht, mit jemandem darüber zu reden, da ich Angst hatte, dass sie mich als verrückt abstempeln. Mir hätte niemand geglaubt. Ich hätte die Story ja selbst nicht geglaubt, wenn es mir nicht passiert wäre. Erst Jahre später sprach ich darüber. Viele Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, tun meine Geschichte als Traum ab. Aber das war es nicht. Ich wurde wach, schlug die Augen auf und spürte diesen Atem. Erst im Nachhinein fiel mir dann auf, dass dieses Erlebnis mit dem Mann zu tun haben könnte. Circa 1 Jahr, bevor ich dieses Erlebnis hatte, passierte mir schon mal nachts was Komisches. Allerdings damals noch in der Wohnung von meinen Eltern. Ich lag auch wieder im Bett und schlief schon. Meine Eltern waren auf einer Feier und noch nicht zu Hause. Auf einmal schepperte es so laut, als hätte man 2 Backbleche aneinander geschlagen. Ich stand senkrecht im Bett, hellwach, mit Herzklopfen. Ich dachte erst, es wären meine Eltern, die heimkommen. Aber nein, sie waren es nicht. Vor lauter Angst stürzte ich zur Flurgarderobe und schnappte mir die große Militärtaschenlampe, mit der ich zur Not jemanden ausnocken könnte. Damit bewaffnet lief ich vorsichtig von Raum zu Raum. Aber da war nichts. Danach dachte ich, es könnte vielleicht doch unsere Katze gewesen sein, die etwas in der Küche runtergeschmissen hat. Aber auch dort war nichts. Bis heute habe ich keine Ahnung, was in diesen 2 Nächten passiert ist. Allerdings ist mir danach auch nie wieder sowas passiert und ehrlich gesagt bin ich auch nicht so scharf darauf, nochmal sowas zu erleben. Ja, liebe Leute, das war die Geschichte von Nathalie. Und was sagen wir eigentlich jetzt dazu? Also, ich finde das schon ziemlich krass, vor allem mit dem Atem. Ich glaube, wenn mir sowas passiert, ich wäre auch einfach aufgeschreckt, keine Ahnung, und zu den Nachbarn gerannt oder so. Oder ich hätte das komplette Haus verlassen? Ich weiß es nicht. Vor allem, sie beschreibt es ja wirklich so, dass man sich da so richtig krass reinversetzen kann, ne? Ich weiß nicht. Was halten wir davon? Was haltet ihr davon? Das ist natürlich auch wieder so eine Story, wo jeder jetzt so geteilte Meinungen hat oder ja, auch geteilte Gefühle. Ich bin auf jeden Fall mal interessant, was ihr dazu denkt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn mir jemand, also wenn ich das Gefühl hätte, mir würde jemand in den Nacken atmen. Du spürst es ja, ne? Da würde ich auch durchdrehen. Ich mag das ja so schon nicht, wenn man mir einfach so in den Nacken atmet beim Schlafen. Aber ich glaube auch, dass man da schon dann Traum von Realität unterscheiden kann. Nur gibt es ja auch manchmal so diese Phasen von Träumen, wo du das nicht so ganz kannst oder ganz raffst. Es gibt ja auch Leute, die schlafwandeln zum Beispiel. Ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine interessante Story. Und gruselig. Auf jeden Fall schrieb Natalie noch zusätzlich, dass sie ja mit keinem darüber sprechen konnte und die Einzige, mit der sie darüber sprechen konnte, irgendwie ihre Tante sei. Ja, und die hatte wohl auch schon das ein oder andere Erlebnis und hat ihr wirklich gut zugeredet. Ja, aber ansonsten halt mit niemanden. Aber immerhin hatte sie halt ihre Tante, ne? Und zusätzlich hat die Natalie mir noch ein Bild mitgeschickt von ihren süßen Dobermann. Einen wirklich tollen Hund hast du da, Natalie. Eine Dobermann-Lady namens Selma. Ja, der Name ist auch schon irgendwie süß. Ja gut, aber jetzt zurück, liebe Leute, zurück zum Grusel, zurück zu unserer Folge. Wie ich ja vorhin erwähnt hatte, gibt es manchmal auch Orte, wo man kaum bis gar keine Fakten hinterfindet, also zu findet. Das ist manchmal sehr, sehr ärgerlich, manchmal muss man da sehr, sehr tief recherchieren. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich damals halt für Haus Fühling entschieden habe und nicht für Villa Moor, weil es dazu einfach viel mehr Fakten gab und zu Villa Moor sehr, sehr wenige. Ja, trotzdem muss ich heute darüber sprechen und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, auch das so als kleine Halloween-Special-Folge zu machen, weil Villa Moor zählt auch zu den bekanntesten Spukorten in Deutschland, zusammen mit Haus Fühling. Natürlich gibt es noch mehr bekannte Spukorte in Deutschland, aber die sind schon mit ganz, ganz oben. Vor allem, wenn man sich mal so die ganzen Gruselgeschichten anschaut, die so im Internet darüber kursieren. Ja, und die Villa Moor, die habe ich tatsächlich schon ein paar Mal besucht und einmal davon nachts. Ja, und tagsüber halt. Die steht auf so einem alten Fabrikgelände. Das war mal eine alte Ziegelei. Die Ziegelei wurde übrigens im Jahr 1934 gegründet von Herrn Heinrich Mohr. Im Zweiten Weltkrieg wurde diese jedoch komplett zerbombt. Also wurde so, so viel zerbombt und dabei kamen tatsächlich beide Inhaber ums Leben. Heinrich Mohr und sein Geschäftspartner. Das mit dem Zweiten Weltkrieg kann man sich auf jeden Fall auch mal kurz merken, liebe Leute. Auf dem Gelände der alten Ziegelei steht halt auch die Villa Moor. Da haben die beiden früher tatsächlich auch drin gewohnt. Und das ist das Gebäude, um welches heute so viele Geschichten ranken. Dort sollen nämlich angeblich Kindergeister spuken. Und tatsächlich waren da auch immer richtig viele Geisterjäger. Also viele von euch kennen das vielleicht auch und Leute, die so Paranormales und Geisterjäger verfolgen, da waren richtig viele Geisterjäger immer. Ja, und tatsächlich haben da alle eine ähnliche Geschichte zu erzählt. Die haben tatsächlich alle eine ähnliche Geschichte erzählt, aber das klang so ein bisschen wie so ein Text damals, den man in der Schule abschreiben sollte und dann nochmal mit eigenen Worten wiedergeben sollte. Alle Geisterjäger, beziehungsweise auch Hexer, schrieben in sämtlichen Foren die gleiche Geschichte. Und auch in sämtlichen Foren wurde dieselbe Geschichte erzählt, nur ja, mit so ein bisschen abgewandelten Worten. Was ich schon doch ziemlich merkwürdig fand. Das hat mich damals bei meiner Recherche schon richtig gestört, denn ich wollte wirklich den Sachen auf den Grund gehen, was ist denn da wirklich passiert? Woher kommen überhaupt diese Geschichten? Denn es wird nicht nur erzählt, dass es dort Kindergeister geben soll, auch angebliche Beweisfotos schwirren rum. Ja, und die Leute, die davon berichten, da wird auch erzählt, dass da regelmäßig Leute sich aufhalten, die dort schwarze Messen zelebrieren und so Tiere opfern. Ähnlich wie in der Satanskirche. Zusätzlich soll bis zum Schluss in dem Haus eine alte Dame gewohnt haben, zusammen mit einem Affen. Hört sich erstmal so ein bisschen witzig an, aber das ist auch einer der Stories, die man sofort findet, also einer der Stories, die man sofort findet, wenn man Villa Moor mal eingibt und selber so ein bisschen mal, ja, so eine leichte Recherche betreibt, ne? Also die ersten Informationen zusammenfasst. Dass da bis zum Schluss eine alte Dame gelebt haben sollte, zusammen mit einem Affen. Die hat den halt einfach so gehalten, wie andere einen Hund halten. Die ist aber eines Tages wohl verschwunden. Und man geht davon aus, dass sie verschwunden ist, weil sie sich irgendwann die Renovierungskosten der Villa nicht mehr leisten konnte. Aber wohin sie verschwunden ist, das weiß man bis heute nicht. Beziehungsweise weiß das keiner der Leute, die das hier im Internet so schreiben. Ich habe halt auch recherchiert und wollte natürlich wissen, warum erzählt man sich hier so Sachen, dass da irgendwelche Kindergeister spuken sollen. Ja, und das ist so das Ding, liebe Leute, ne? Es gibt immer Geschichten zu Orten und auch oft Spukgeschichten, aber es steckt ja eigentlich immer oder oftmals ein wahrer Kern dahinter, wie auch in den anderen Folgen. Ein grausamer True-Crime-Fall oder irgendwas Grausames in der Kriegszeit oder Nachkriegszeit. Es gibt immer einen Grund, warum man solche Geschichten erzählt, beziehungsweise warum ein Ort plötzlich zum Spukort wird. Meistens grausame, wahre und belegte Geschichten, die dahinter stecken. Ja, und das wollte ich halt wissen. Ich fand tatsächlich auch was dazu, zumindest warum da Kindergeister spuken sollen. Also es ist so, dass im Zweiten Weltkrieg da auch Kinder erschossen worden sind. Und die haben sie sich dann geschnappt und die Leichen auf den Dachboden gelegt. Und deswegen wird das erzählt. Die Leichen wurden auch gefunden. Und da weiß man dann auch, das stimmt tatsächlich. Da wurden nicht nur Kinder erschossen, da wurden mehrere Leute erschossen auf dem Gelände. Da findet man einiges zu, wenn man da ausgiebig recherchiert. Ziemlich, ziemlich grausam, gerade die Kriegszeit, Zweiter Weltkrieg. Viele, viele Leute auf dem Gelände, die erschossen worden sind und halt auch Kinder. Genau, und die hat man dann auch oben auf dem Dachboden tatsächlich gefunden. Und das ist dann auch der Ursprung, warum da erzählt wird, dass es da spukt, beziehungsweise da Geisterjäger berichten, dass sie immer und immer wieder ja, Kinderleichen oder Kindererscheinungen sehen, ne, in Form von Geistern oder sonstigem. Das ist der Grund dafür. Fand ich ganz interessant, weil erst dachte ich wirklich bei Villamur, dass es sich da um einen Ort handelt, wo einfach nichts von stimmt, was erzählt worden ist. Aber diesmal decken wir hier einfach mal richtig auf. Denn alles stimmt tatsächlich nicht, was man so über Villamur findet. Und das ist ja wirklich ein ziemlich bekannter Spukort. Wie zum Beispiel das mit der alten Dame. Das mit der alten Dame wird tatsächlich in so vielen Foren erzählt, ja, dass sie da zuletzt gewohnt hat mit ihren Affen, was den Ganzen natürlich auch irgendwie so einen mysteriösen Touch gibt. Ja, man findet das halt merkwürdig und irgendwie bleibt die Story halt auch im Gedächtnis. Doch das hat 2007 jemand in ein Forum einfach reingeschrieben und daher kommt der Ursprung. Den hat da irgendein Uwe Becker verfasst, den Text hat das da einfach reingeschrieben und behauptet und das ist tatsächlich der Ursprung. Und diesen Text 1:1, so wie er geschrieben worden war, haben halt viele aufgegriffen und auch sogenannte Geisterjäger und haben ihn halt mit ihren eigenen Worten wiedergegeben. Aber es ist immer ein ähnlicher Wortlaut, ja, und es ist tatsächlich 1:1 der Text. Also wenn man die ganzen Texte in den Foren der Geisterjäger und Hexer liest, dann, ja, und sich dann nochmal den Originaltext anschaut, dann weiß man definitiv, wo da der Ursprung der alten Dame herkommt. Das ist der Ursprungstext. Und den verlinke ich euch sehr, sehr gerne in den Shownotes. Das könnt ihr euch selber nochmal durchlesen. Doch eine Frage bleibt hier natürlich trotzdem offen, liebe Leute. Warum steht die Villa plötzlich verlassen? Naja, und der Grund dafür ist, dass das Haus halt wirklich zum Schluss so renovierungsbedürftig war, dass sich das kaum jemand leisten konnte, beziehungsweise kaum jemand was dafür investieren wollte. Des Weiteren fanden in diesem Gebäude mehrere Brände statt, die so unkontrollierbar waren, dass die Feuerwehr wirklich Mühe hatte, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Also die Flammen irgendwie in den Griff zu bekommen. Den Ursprung, die Ursachen des Brandes, konnte kaum jemand aufklären. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Man hat wirklich lange, lange gerätselt, was die Ursache für die Brände ist, aber man konnte den Ursprung einfach nicht finden. Man hat dann halt einfach Brandstiftung vermutet, aber konnte das nicht beweisen oder nachweisen. Finde ich auch ganz interessant, wenn wir uns die anderen Orte mal angucken, die wir jetzt schon besucht haben und auch die anderen Folgen. So Brände gibt es ja immer wieder auf Lost Places. Und oft kann man sich die ganz einfach erklären, Brandstiftung oder halt, ja, der Typ, der seinen Vater dort verbrannt hat. Aber manchmal kann man sich die Brände auch nicht erklären und dann wird es ein bisschen gruselig. Teller und ich waren ja auch selber ein paar Mal vor Ort. Aber man muss schon sagen, dass dieses Haus eine extrem gruselige Ausstrahlung hat. Ja, und nicht nur, weil das so komplett einsturzgefährdet ist, sondern es sieht halt von außen auch einfach gruselig aus. Alles ist irgendwie eingewachsen. Die offenen Fenster, dann weht da noch so ein Fetzen von einer Gardine leicht raus. Ja, und das sieht wirklich schon so ein bisschen aus wie in so einem wirklich guten paranormalen Horrorfilm. Aber dort drin, da ist wirklich alles kaputt. Es ist sehr einsturzgefährdet. Deswegen muss ich auch absolut davor warnen, da einfach hinzugehen, liebe Leute. Wirklich, das ist wirklich gefährlich. Und deswegen sind wir da auch nicht sehr weit reingegangen. Ich bin einmal ohne Hund nach oben auf den Dachboden gegangen. Also nicht auf den Dachboden komplett, auf die oberste Etage. Und konnte dann so den Dachboden erblicken, also da hochschauen. Denn ganz hoch habe ich mich dann doch nicht getraut. Das liegt halt daran, nicht weil es dort spuken soll, sondern ja, weil es brutal einsturzgefährdet ist. Alle Aufnahmen werde ich euch natürlich wie immer hochladen und dazu auch wieder ein Video machen. Ja, wir sind dann einfach wieder gefahren und ich habe noch ein paar Videos mit Taylor gemacht vor Ort draußen und ein bisschen mit ihr trainiert. Und Taylor hat dann mit einem komischen Schlauch gespielt und mit einem Stock und dann sind wir wieder gefahren. Aber dennoch ging es mir nicht aus dem Kopf. So viele Spukgeschichten, so viele Gruselfaktoren und trotzdem erleben wir einfach nichts. Deswegen sind wir da einfach nochmal nachts hingefahren. Ihr wisst ja, nachts ist alles gruseliger und da mussten wir erstmal durch die Büsche, weil wir haben diesmal einfach so einen anderen Eingang genommen und sind nicht auf die Fabrik gegangen. Also beim ersten Mal, da haben wir in der Nähe der Fabrik geparkt und sind auch so ein bisschen über das Fabrikgelände gefahren und gelaufen, bis wir dann irgendwann an der Villa ankamen. Und beim zweiten Mal haben wir direkt an der Straße geparkt und sind durch das Gebüsch direkt zur Villa gelaufen. Das Navi hat uns auch irgendwie ganz komisch geführt. Aber ich muss euch sagen, liebe Leute, bei Nacht war das doch nochmal ein ganz anderes Gefühl, ne, dahin zu gehen. Ich denke mir halt ja gut, weil man weiß, ja, gruseliges Gebäude und einer der wenigen Spukorte oder der bekanntesten Spukorte in Deutschland. Aber ich musste da ein bisschen an das Haus Fühling denken, wo ich mich ja wirklich unwohl gefühlt hatte und wo auch Taylor angeschlagen hatte. Aber hier erstmal nichts. Wir standen jetzt quasi direkt vorm Eingang und konnten Kerzen erkennen. Viele Kerzen an den Fenstern, im Erdgeschoss und eine große rote Kerze direkt am Eingang. Naja, da habe ich mir gedacht, na gut, wieder vielleicht welche in Anführungsstrichen Satanisten, die da wieder irgendwelche ja, Rituale fabrizieren. Für alle, die das Thema Satanismus interessiert, Leute, ich verweise da nochmal auf die letzte Folge, Folge 10. Da geht es nochmal ausführlich um das Thema, damit das ein bisschen aufgeklärt wird und sich hier keine Leute irgendwie getriggert fühlen. Genau. Aber sowas in der Art haben wir halt einfach vermutet. Irgendwelche Leute, die jetzt irgendwelche Sachen da gemacht haben mit Kerzen halt. Aber es sah jetzt nicht so aus, als würde da jetzt jemand da sein und so gingen wir dann einfach rein. Blieben aber nur im Erdgeschoss. Zunächst. Als wir geradeaus durchgehen wollten, erkannten wir an der Wand links Blutspuren und das nicht zu knapp. Also das waren jetzt wirklich heftige, große Blutspuren. Und ich liebe ja Medical Detectives und so, das ist was ich immer gerne zum Einschlafen höre. Und ich hoffe, ich bin damit jetzt nicht alleine, liebe Leute. So True Crime zum Einschlafen finde ich ziemlich geil. Und das sah tatsächlich wirklich so aus, als hätte ja, man einmal ein Messer genommen und quer irgendwie über irgendeinen Körper drüber gezogen. Also das waren wirklich heftige Blutspuren. Da werde ich euch auch eine Aufnahme von hochladen. Wir standen da erstmal und haben ein bisschen gerätselt. Sind das wirklich Blutspuren? Schon echt heftig. Aber ja, das war Blut. Ob menschlich oder tierisch? Das wissen wir leider nicht. Diese Blutspuren waren tatsächlich aber schon sehr, sehr alt. Zumindest sahen sie so aus. Wir sind ja auch keine Blutspurenexperten. Die sind uns nur als wir tagsüber da waren, nicht so krass aufgefallen. Mein erster Gedanke war aber, dass ich habe halt wirklich gedacht, dass wie in der Satanskirche irgendwelche Leute da kleine unschuldige Tiere getötet haben. Was halt auch schon grausam genug ist, liebe Leute. Ich wollte dann noch ein Stück in den Keller reingehen. Aber ja, meine Begleitung, die hatte sich nicht getraut. Alleine wollte ich dann irgendwie auch nicht. Dann bin ich umgedreht und dann wollten wir eigentlich nach oben gehen. Und irgendwie, Leute, bin ich der festen Überzeugung, ich habe Schritte gehört. Ich habe wirklich Schritte gehört, ich weiß das. Vielleicht habe ich mir die auch nur eingebildet, aber in dem Moment, ich war der festen Überzeugung, ich habe Schritte gehört. Also habe ich gesagt, dass ich die Schritte gehört habe und bin dann zügig Richtung Ausgang gelaufen, weil das hat mir dann doch schon plötzlich ja, Angst eingejagt. Also ich hatte plötzlich das Gefühl voll von Angst und gesagt, ey, da waren Schritte. Und dann bin ich ganz, ganz zügig zum Ausgang gelaufen. Und das Ding ist, die Schritte, das hat sich so angehört, als würde oben auf dem Dachboden irgendwer laufen. So hat sich das angehört und ich bin ja dann zügig Richtung Ausgang gelaufen, stumm, mit dem Hund auch in der Hand und meine Begleitung, die wurde halt immer schneller und ich habe eher so, als hätte die Panik oder so und ich habe da gesagt, ja, langsam, langsam, ne? Und sie so, ja, du mit deinen scheiß Schritten. Ja, war schon lustig, aber dann waren wir auch endlich am Ausgang. Ich wollte ja trotzdem irgendwie entspannt rausgehen, aber trotzdem zügig, aber nicht irgendwie in Panik verfallen. Das Ding ist, meine Begleitung hat aber gar nichts gehört. Ne? Die dachte sich so, was ist los mit dir? Ich habe nichts gehört. Ja, und dann sind wir halt einfach schnell raus. Eigentlich wollte ich danach wieder reingehen, weil vielleicht kennt ihr das, ihr erschreckt euch gerade irgendwie, irgendwas passiert und dann ist man aus der Situation raus und dann fällt die Anspannung so ab. Und ich wollte eigentlich nochmal reingehen, weil ich war auch verdammt neugierig. Ich wollte halt wissen, ist da vielleicht doch irgendwer? Warum? Was sind das für Geräusche? Vielleicht passiert ja jetzt gerade irgendwas Spannendes. Ja, aber Finja war auch zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen jung und hatte so ein bisschen Angst. Ich wollte da jetzt nicht alleine draußen stehen lassen mit Taylor in der Hand. Was ist, wenn dann doch mal was ist? Weil es gibt ja auch nochmal viel reellere Gefahren. Beispielsweise, wenn da, weiß ich nicht, irgendwer kommt oder was weiß ich. Ja, und so sind wir leider nicht nochmal reingegangen. Und ob ich da jetzt wirklich Schritte gehört habe oder ob da vielleicht irgendein Ast war oder irgendwas runtergeknallt ist, ja, das weiß ich bis heute nicht. Ne? Wie gesagt, auch so alte Gebäude, die arbeiten ja halt auch einfach und da knarrt und knirscht das halt ab und zu. Ja, vielleicht war es auch einfach das. Aber ich war danach irgendwie so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also jetzt nicht von meiner Begleitung Finja, sondern ja, dass ich nicht weiß, ob da jetzt wirklich Schritte waren, dass da nicht noch mehr passiert ist. Ja. Das ist wieder so eine Sache, wo ihr auch einfach mal überlegen könnt, was haltet ihr davon, von den Schritten? Was denkt ihr? Seid ihr eher da so realistisch und sagt, ey Mel, ein altes Haus, ja, das knarrt und knirscht halt, das arbeitet, das ist, ja, da wirst du keine Schritte gehört haben. Oder denkt ihr, da war vielleicht wirklich jemand? Aber wir werden es nie erfahren. Für mich bleibt auf jeden Fall der gruseligste Ort immer noch Haus Fühling, weil da halt wirklich was passiert ist, beziehungsweise ja auch Taylor angeschlagen hat. Aber auf meiner Recherche, da bin ich auf so viele gruselige Orte gestoßen, weil ich schaue ja jetzt gerade passend zur Herbstsaison nach Orten, wo viel Paranormales drüber erzählt wird, um da halt den Fakten auf den Grund zu gehen. Also nach Orten schaue ich mit gruseliger Geschichte. Und unter anderem war da ein Wald bei. Und da dachte ich mir so, ja gut, ich nehme gleich die Folge auf und erzähle euch ein bisschen was und mache euch schon mal neugierig auf das Paranormale und dann ziehen wir selber los. Ja, es handelt sich bei dem Wald um einen Wald irgendwo in der Nähe vom Ruhrgebiet. Dort sollen angeblich Menschen verschwinden. Man soll Lichterscheinungen sehen. Ja, und da sollen überdurchschnittlich viele Tiere sterben und zerfetzt rumliegen. Das sollen sogar angeblich Jäger berichten. Und da war ich so neugierig. Ich wollte erst die Folge aufnehmen und dann hinfahren, ne? Ja, und da hat man aber so viel drüber gefunden. Und da dachte ich mir so, komm, da muss ich hin. Ja, doch dann habe ich herausgefunden, dass die Anwohner dort überhaupt nichts davon wissen. Ja, und ein Blick auf die Mapkarte hat gezeigt, da gibt es gar keinen richtigen Wald. Nur so ein Wäldchen, also so winzig klein, so mitten im Ruhrgebiet. Das war irgendwie richtig enttäuschend, ne? Das hat irgendein Engländer mal geschrieben, dass da das und das passiert sein soll. Ja, und so viele Leute sind da wieder drauf angesprungen und haben den Text genommen, übersetzt und mit eigenen Worten einfach wiedergegeben und auf ihren eigenen Seiten veröffentlicht und halt ihre Sicht der Dinge erzählt. Und dadurch ist halt wie so eine Creepypasta halt entstanden. Ja, das ist irgendwie traurig, denn es ist halt einfach nichts Wahres daran. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil den Ort, den hätte ich sehr, sehr gerne mal besucht. Also nicht schade im Sinne von, dass da unbedingt was Schlimmes passiert sein muss oder passieren muss, sondern ja, schade, dass das einfach wieder nur irgendwie so eine Erzählung ist, wo einfach nichts Wahres dran ist, ne? Und dass es so viele Geschichten gibt, wo wirklich einfach nichts hintersteckt, sondern ja, Geschichten, die wirklich einfach nur irgendwelche frei erfundenen Geschichten sind. Das ist was bei meiner Recherche halt oft einfach super, super enttäuschend ist. Du findest so voll den krassen Ort und denkst so, boah, was ist das denn für eine heftige Story? Was wird denn da Krasses drüber erzählt? Ja, und dann recherchiere ich und decke auf, nichts. Einfach nichts ist da passiert. Und dann überlege ich mir mal zweimal, erzähle ich die Geschichte oder nicht? Aber ihr wisst ja, liebe Leute, hier geht's um Fakten. Und dadurch, ja, das gehört halt leider auch dazu, dass ich dann halt Fakten aufdecke. Aber zu dem Wald, ja, es ist einfach so ein klitzekleines Waldstück und die Anwohner haben absolut keine Ahnung, was darüber erzählt wird. Und das stimmt alles nicht. Das ist einfach nur ein schöner Waldweg. Schön. Das war's aber auch. Und ich frage mich dann halt auch immer, warum Leute sowas ins Netz stellen oder wie die sowas ins Netz stellen können, ja, und irgendwelche Behauptungen aufstellen, ohne irgendwelche Beweise oder irgendwas. Ne? Aber ja, es gibt halt Klicks, ne? Es ist halt spannend und man liest es gerne, vor allem wenn es dann da so Videos auf TikTok gibt zum Beispiel, wo da Leute dann durchschlendern und so, ne? Gruseliger Wald, schön gefilmt, fesselnd. Ja, aber ihr liebt Fakten, ich liebe Fakten und deswegen ist das ein Ort, über den ich hier leider nicht sprechen kann. Denn ich bin sehr an den Orten interessiert, wo es dann wirklich wahre Fakten zu gibt. Und deswegen habe ich auch zu dem Thema weiter recherchiert, weil gruselige Wälder mit gruseligen Geschichten, da habe ich gemerkt, da gibt es einige zu. In einem Wald sind mehrere Menschen spurlos verschwunden, unter anderem ein kleines Mädchen, was heute noch gesucht wird. Sie müsste heute ungefähr 15 Jahre alt sein. Und dann gibt es auch noch, liebe Leute, einen Selbstmordwald in China. Warte mal, war der in China? Oder nee, ich glaube, der war in Japan. Und ich sag's euch, da würde ich so wahnsinnig gerne mal hin. Da gibt es auch so viele Geschichten zu, die teils auch wahr sind. Und wahr ist auf jeden Fall, dass dort Menschen hingehen, um sich umzubringen. Da sieht man immer wieder Autos vor dem Wald stehen, die verlassen sind, die Leute dort abgestellt haben, um in den Wald zu gehen. Ja, und die kamen ja natürlich nie wieder zurück. Das ist total krass, denn dazu gibt es tatsächlich auch einen Horrorfilm. Und hier ein kleiner mysteriöser Tipp, kurz vorm Ende der Folge tatsächlich. Schaut euch den Film mal an, der heißt The Forest. Keine Ahnung, ich glaube, den könnt ihr auf Netflix oder so schauen. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Jahr der ist, aber da geht es tatsächlich um diesen Wald. Das ist aber ein Horrorfilm, ne? Also den kann man sich gut anschauen, wenn ihr Horrorfilme mögt und gerade noch eine Horrorfilmempfehlung für Oktober braucht. Aber ich sag's euch, liebe Leute, wenn ich irgendwann das Geld dafür zusammen habe, ne, vielleicht wird der Podcast hier ja noch richtig erfolgreich, aber ja, das liegt in eurer Macht. Oder ich irgendwie das Geld dafür zusammen habe, weil das ist natürlich sehr, sehr teuer, da mal eben nach Japan zu reisen, um zu irgendeinem Selbstmordwald zu gehen. Da will man natürlich auch ein bisschen Zeit mitnehmen. Dann werde ich diesen Wald besuchen. Da gibt es auch einige Warnhinweise und da gibt es auch Führungen durch, weil es ist da wohl ganz, ganz wichtig, dass man die Waldwege nicht verlässt. Es ist schon wirklich ein bisschen gruselig und interessant und da möchte ich unbedingt mal hin. Und ihr entscheidet, ist das eine Podcast-Folge wert? Es ist ja nicht direkt ein Lost Place. Lost sind wirklich da nur die Autos, die davor stehen, die nämlich zurückgelassen wurden, weil die Leute sich in dem Wald umgebracht haben. Doch dieses ganze Gruselgeschichten erzählen im Netz, das kann auch ziemlich gefährlich werden. Diese sogenannten Creepypastas, da werden einige von euch vielleicht auch Fan von sein oder sich selber auf YouTube immer sowas anschauen, aber das kann halt tatsächlich sehr, sehr schnell gefährlich werden. Jetzt fragen sich einige von euch, wie genau denn oder was genau? Das erkläre ich euch. Denn es gibt zum Beispiel eine Geschichte, oder der ein oder andere von euch kennt bestimmt Slenderman. Und nein, ich erzähle euch jetzt keinen Bullshit, aber einige haben davon bestimmt schon mal gehört und das ist auch eine Creepypasta. Diese Creepypasta, diese Geschichte hat ein kleines Mädchen dazu gebracht, ihre Freundin umzubringen, weil sie dachte, sie muss ein Opfer bringen. Ja, und das ist damals in der USA passiert und zwar waren die Mädchen erst 12 Jahre alt. Aber das ist nicht der einzige Slenderman-Mord. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die dachten, sie müssen Slenderman ein Opfer bringen. Und es handelt sich hierbei um eine Creepypasta. Also, das ist wirklich krass. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt oder ich euch über den Kindermord mal berichten soll, dann schreibt mir am besten. Schreibt es in die Kommentare, ob ich dazu eine Folge machen soll. Aber es ist halt kein Lost Place. Es ist halt einfach, ja, eine Creepypasta, die außer Kontrolle geraten ist irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es anders erzählen soll. Vielleicht als Halloween-Special-Folge zu Halloween oder so. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Stories und Geschichten im Internet. Und bei den wenigsten stecken aber wirklich wahre und belegte Fakten dahinter. Deswegen, die suche ich immer ganz gezielt. Und immer wieder komme ich dann halt auch auf Orte, wo nichts Wahres hintersteckt. Das ist dann immer sehr ernüchternd, aber ich bleib dran. Für euch, liebe Leute. Für mich, für euch, für den Podcast. Und trotzdem habe ich auch einige wahre Stories gefunden bei meiner Recherche. Da habe ich ja einmal diese Creepypasta zum Thema Slenderman gefunden. Ich meine, ja, Slenderman ist eine Creepypasta, es ist erfunden. Aber da stecken ja wirklich gruselige und belegte Fakten hinter. Sachen, die diese Creepypasta ausgelöst hat. Und das alleine ist schon wirklich heftig. Da haben wir wieder was Wahres dran. Ja, und andere Orte habe ich auch gefunden, wo schlimme Dinge passiert sind. Irgendwelche Mausoleen, die teils verlassen waren, sehr gruselig, wo auch schlimme Dinge passiert sind. Meine Frage ist da wirklich, ob euch das interessiert. Ich meine, ich bin ja eigentlich ein Lost Place Podcast, ne? Aber, ja, ein ziemlich mysteriöser Lost Place Podcast, aber gerade zur dunklen Jahreszeit, was eignet sich da besser als gruselige Folgen mit wahren Geschichten dahinter? Und jetzt neigt sich die Folge tatsächlich schon dem Ende. Eine Folge, die ein bisschen anders war als die anderen Folgen, aber auch da, um einfach nochmal aufzuklären, dass halt viel, ja, Mist erzählt wird. Aber, jetzt kommt wieder das große Aber. Es ist bald Halloween und es gibt bald spannende neue Orte, denn wir ziehen jetzt los. Nicht heute, aber die Tage ziehen wir los, wieder auf eine große Tour. Und je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ne, bla bla, wir werden bald einen Wald besuchen. Einen ziemlich gruseligen Wald. Ich weiß nicht, hat irgendwer schon mal vom Würgeengel gehört? Hört sich komisch an, ne? Aber da gibt es auch einige interessante Stories zu. Ja, und ich habe halt auch noch ein paar andere Orte entdeckt, denen ich dringend einen Besuch abstatten muss. Demnächst werde ich euch davon berichten. Von verlassenen Orten, komischen, gruseligen Wäldern. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht irgendeinen Ort habt, den ich vielleicht auch sogar schon kenne, aber wozu ich vielleicht eine Folge machen soll oder den ich selber nochmal besuchen soll. Das wäre mal interessant. Habt ihr einen Ort? ein Ort, wo auch irgendwelche Storys drüber ranken oder drum ranken, wo ihr selber vielleicht gar nicht hintraut oder wo ihr sagt, ey Mel, da musst du unbedingt mal hin, da musst du eine Folge zu machen oder du musst dazu wenigstens recherchieren. Schreibt mir auf jeden Fall. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, ne, oder eine Mail, info@melisterium.com. Und auch wenn ihr eine Geschichte von Oma habt oder, wir nennen die einfach immer Geschichte von Oma, dabei hat erst einmal eine Oma die Geschichte erzählt, ne? Finde ich ja irgendwie witzig. Egal, falls ihr auch eine paranormale Story habt zu Beginn, die ich erzählen kann, auch immer schreiben, ganz, ganz wichtig. Aber für jetzt, liebe Leute, muss ich mich langsam verabschieden. Doch eins muss ich euch noch erzählen. Okay, schneiden wir das raus, lassen wir es drin? Ich lasse es drin. Aber eins muss ich euch noch erzählen, bevor ich mich verabschiede. Vor ein paar Jahren wollte ich mal mit einer Freundin von mir, die Jessie, nach Rumänien fliegen. Vielleicht machen wir das auch noch irgendwann und schleppen hier meine Frau Mel mit. Das wollte ich tatsächlich wegen Straßenhunden. Ich wollte den ihr Verhalten analysieren und für den Tierschutz. Doch dort in Rumänien gibt es einen Wald, wo jedes Jahr auf unerklärliche Art und Weise Menschen verschwinden in diesem Wald. Der zählt zu einer der gruseligsten Orte auf der kompletten Welt. Tatsächlich noch liegt dieser Wald weit vor dem Selbstmordwald. All diese Menschen verschwinden ohne erkennbaren Grund oder ungewollt. Ja, ich weiß aber nicht, ob sie da so mitmachen würde, ne? Vor allem auch meine Frau oder Jessie. Da würde ich ja so, ey, ja, Jessie, ich weiß, wir wollten heute Straßenhund XY einfangen, kastrieren und wieder zurücksetzen und ein bisschen was darüber lernen und aufschreiben. Aber können wir noch mal einen Abstecher machen? Da ist so ein Wald, da verschwinden immer unerklärlich Menschen. Hast du Lust? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich sie so frage, wird sie definitiv Nein sagen. Ich wüsste auch nicht, wer da freiwillig Ja sagen würde. Wobei mich das ja schon reizt, dahin zu gehen. Aber es ist halt auch einfach so gruselig, weil es halt ungewiss ist. Du weißt halt wirklich nicht, warum verschwinden die Menschen da? Fakten hin oder her. Was ist, wenn da irgendwelche Psychopathen rumrennen? Du hast halt keine Ahnung. Und ohne vernünftige Recherche, ja, werde ich so einen Wald auch selbst nicht einfach betreten, ne? Also, wo irgendwelche Menschen unerklärlich verschwinden. Aber es reizt mich, Leute. Da werde ich mich auch noch mal ein bisschen hinterklemmen. Vielleicht werde ich den Wald eines Tages besuchen. Das ist ein bisschen einfacher, als nach Japan zu fliegen. Doch da zählt natürlich ganz, ganz viel Vorarbeit zu, Vorrecherche, weil sowas kann dann natürlich auch gefährlich werden. Und für eine Podcast-Folge, obwohl es ist ja nicht nur für die Podcast-Folge, ne, das Erlebnis, was ich da erlebe, ich habe da auch Bock drauf. Ja, muss man sich halt ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Und nochmal zum Thema Recherche. Ob man da jetzt super enttäuscht ist bei der Recherche, weil man in einem Forum irgendwas liest und sich dann irgendwann herausstellt, dass das da irgendwer einfach so reingeschrieben hat und es da gar keine Fakten zu gibt. Ja, hin oder her, aber auch wir haben ja schon das ein oder andere erlebt, ne? Dass zum Beispiel mit Taylor bei der Frau in Weiß dieser Baum, wo die da wie angewurzelt stehen geblieben ist, wo es auch Videos zu gibt, na, da war ja nichts, aber Taylor ist ja wie angewurzelt stehen geblieben. Oder auch Haus Fühling, wo man sich einfach richtig komisch gefühlt hat und Taylor plötzlich angeschlagen hat. Und wir uns das einfach überhaupt nicht erklären konnten. Das sind alles Dinge, die uns tatsächlich passiert ist, wo wir keine Erklärung zu haben. Ja, und die dann doch schon so ein bisschen gruselig sind. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich liebe es. Und das nicht nur zu Halloween, liebe Leute. Aber jetzt muss ich mich langsam verabschieden. Ich bin über eure Kommentare gespannt und muss nochmal erzählen, mir hat letztens eine Zuhörerin geschrieben und so ein paar Sachen angemerkt und so ein bisschen aufgeklärt, warum, weshalb, wieso manche Strafen so gering ausfallen. Bei, ich glaube, das war die verkohlten Überreste in der Münzfabrik. Da hatte ich ja auch gesagt, warum die Strafe so gering war. Und das hatte sie nochmal ganz, ganz ausführlich erklärt. An dieser Stelle danke dafür. Das sind auf jeden Fall Sachen, auf die ich nochmal zurückkommen werde und wo ich auch in anderen Folgen, wo es dann wieder wirklich vermehrt um einen True-Crime-Fall geht, die ich da auch aufgreifen und benutzen werde. Aber jetzt, liebe Leute, verabschiede ich mich. Wir hören uns in 3 Wochen wieder. Ich wünsche euch eine richtig geile Herbstzeit und bin auf eure Kommentare und Empfehlungen gespannt. Ja, wir hören uns. Ich habe immer so ein paar Schwierigkeiten, das Ende richtig zu finden. So, ich bin die ganze Zeit am Brabbeln, laberababer, durchgehend und dann plötzlich so, ja, tschüss, liebe Leute, tschüss. Ja, mache ich jetzt einfach so, ne? Ich sage jetzt einfach tschüss. Bis zum nächsten Mal.